Willkommen zurück zu Frère Johns Buch mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um zwei ganz große und wichtige Propheten im Alten Testament, Amos und Hosea. Die klassischen Propheten hielten ebenfalls die Erinnerung an den Exodus wach und betrachteten misstrauisch die Bequemlichkeiten und Anpassung einer Nation, die von ihren Wurzeln abgeschnitten ist. Amos und Hosea waren die ersten, deren Weissagungen niedergeschrieben und zu Büchern gemacht wurden. Sie lebten in der Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus im Nordreich, kurz bevor die assyrische Invasion diesem Königreich ein Ende setzte. Amos, ein im Süden geborener Ziegen- und Schafzüchter, begann mit seiner Wirksamkeit in einer Zeit des augenscheinlichen Friedens und Wohlstands für Israel, und das verleiht den äußerst harten Worten, die er zu sprechen berufen war, noch größere Wucht. Amos verstand, dass seine Gesellschaft trotz des beruhigenden äußeren Scheins ernsthaft krank war, von innen dadurch ausgehöhlt, dass sie anderswo als bei Gott Sicherheit und Glück suchte. Schonungslos deckte der Prophet die Symptome der Krankheit des Volkes für jedermann sichtbar auf. Den skandalösen Luxus einer winzigen Minderheit von Neureichen, Amos 3, die wachsende Ausbeutung der Armen, Amos 4, und den zur Formsache und zur Selbstrechtfertigung degradierten Gottesdienst. Unter diesen Umständen wird die Art und Weise, wie man im Volk von Gottvertrauen und Erwählung Israels redete, als falsche Sicherheit entlarvt, die sich als grausamer Irrtum erweisen wird, Amos 5, 17. Wo es heißt, es ist, wie wenn jemand einem Löwen entflieht und ihn dann ein Bär überfällt. Kommt er nach Hause und stützt sich mit der Hand auf die Mauer, dann beißt ihn eine Schlange. Die besondere Berufung Israels ist keineswegs ein Privileg. Im Gegenteil, sie bringt einen höheren Grad an Verantwortung mit sich, Amos 3,2. Mit anderen Worten, unbegrenztes Vertrauen auf den Pilgergott ist die lebenswichtige Haltung eines Menschen, der unterwegs ist. Aus diesem Vertrauen Nutzen zu ziehen, während man sich bequem vergräbt, ist der sicherste Weg, nichts von Gott und der Liebe, die er beständig anbietet, zu verstehen. Amos vergleicht diese beklagenswerte Situation mit der Zeit des Exodus, nicht weil das Volk damals besser gewesen wäre, sondern weil Israel völlig in der Hand Gottes war, der es führte. Wenn es in der Wüste keine ausgearbeiteten Liturgien gab, dann lag das daran, dass Israel Gott nichts anzubieten hatte und alles von ihm empfangen musste. Im Augenblick hat der Prophet jedoch fast keine Hoffnung, dass das Volk aufwachen und das Schlimmste verhindern wird. Er sieht am Horizont bereits die nahende Katastrophe. Das bedrückende Bild, das er zeichnet, lässt nur einen kleinen Spalt offen, für den Fall, dass Israel tatsächlich zu Gott zurückkehren wird und in Rechtschaffenheit leben will. So sagt er in Amos 5,4, ja, so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich, dann werdet ihr leben. Oder sucht das Gute, nicht das Böse, dann werdet ihr leben und dann wird, wie ihr sagt, der Herr, der Gott der Heere, bei euch sein. Amos 5,14. Andernfalls müsste das Volk noch einmal die Durststrecke der Prüfungen und der scheinbaren Verlassenheit zurücklegen. Amos 8,12 heißt es dann, dann wanken die Menschen von Meer zu Meer, sie ziehen von Norden nach Osten, um das Wort des Herrn zu suchen, doch sie finden es nicht. Ohne die Begleitung Gottes wird Israel der sichere Boden entzogen und es wird gezwungen werden, ins Exil zu gehen. Dann vielleicht, obwohl Amos das nicht sagt, wird es seine erste Liebe wiederentdecken. Das Buch Amos wäre eine unerträgliche Lektüre, wäre nicht unter der Heftigkeit seines Zorns der herzzerreißende Schrei einer verschmähten Liebe spürbar. Es ist die gequälte Traurigkeit eines Menschen, der sieht, wie seine Landsleute ihr wahres Glück und den eigentlichen Sinn ihres Lebens verfehlen und Hirngespinste nachlaufen. Wenn die Zeit kommt, wird der Prophet ohne zu zögern vor Gott für sein Volk eintreten. Amos 7, 1 bis 6. Und doch kann er das Gericht Gottes auf Dauer nicht verschweigen. Scheint in der Predigt des Amos der Zorn die Liebe fast völlig zuzudecken, so bringt Hosea ein paar Jahre später deutlich zum Ausdruck, was bei seinem Vorgänger weitgehend unter der Oberfläche verborgen war. Hosea tut dies in Bildern von einer Zartheit und Menschlichkeit, wie es in Israel bis dahin unbekannt war. Er vergleicht die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk mit der eines Ehemannes zu seiner untreuen Frau, Hosea 1 bis 3, und mit der eines Vaters zu seinem undankbaren Sohn, Hosea 11. Nicht, dass dieser Prophet in der Beurteilung der gegenwärtigen Lage der Nation weniger scharfsinnig wäre, in mancher Hinsicht geht seine Analyse sogar weiter als die des Amos, aber durch diese Bilder will er zeigen, dass die Treulosigkeit des Volkes Gott nicht gleichgültig ist, sondern ihn im Gegenteil bis ins Mark verletzt. Diese Bilder machen deutlich, dass der Zorn Gottes genauer betrachtet nichts anderes ist als die Kehrseite einer verschmähten Liebe, wie ein aufgestauter Strom, der nicht abfließen kann, was den, der sich verströmen möchte, mehr verletzt als den, der sich weigert zu empfangen. So heißt es in Hosea 11, Vers 8. Mein Herz wendet sich gegen mich. Mein Mitleid lodert auf. Wörtlich, meine Eingeweide werden heiß und kochen. Es war keineswegs üblich, solche anthropomorphen, vermenschlichten Bilder auf den Heiligen Israels zu übertragen. Das ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass die großen Propheten keinesfalls engstirnige Traditionalisten waren, sondern als Folge ihrer Vertrautheit mit Gott eine erstaunliche Kreativität und Freiheit besaßen. Das Amt des Propheten Hosea fällt in die letzten Jahre des Nordreiches, unmittelbar vor der assyrischen Invasion von 721 vor Christus, der Eroberung der Hauptstadt Samaria und der Deportation ihrer Einwohner. Wie Amos sieht Hosea, dass die Nation unheilbar krank ist, was er mehr im Sinne von Untreue als von Ungerechtigkeit versteht. Seit dem Vorabend des Einzugs in Kanaan, Hosea 9,10, hat Israel immer wieder den Pilgergott verlassen, um seinen Liebhabern zu folgen, Hosea 2,7, den örtlichen Fruchtbarkeitsgöttern. Das Volk hatte oder wollte vergessen, dass der Herr der Ursprung aller Güter ist. Deshalb, sagt der Prophet, wird ihnen alles, was sie haben, weggenommen werden, wie es in Hosea 2,11 bis 15 wie folgt steht. Es ist eine Gottesrede und sie geht so. Ich will mein Korn und meinen Wein mir wieder nehmen zu seiner Zeit und meine Wolle und meinen Flachs ihr entreißen, womit sie ihre Blöße bedeckt. Dann will ich ihre Scham aufdecken vor den Augen ihrer Liebhaber und niemand soll sie aus meiner Hand erretten. Und ich will ein Ende machen mit allen ihren Freuden, Festen, Neumonden, Sabbaten und allen ihren Feiertagen. Ich will ihre Weinstöcke und Feigenbäume verwildern lassen, weil sie sagt, das ist mein Lohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Ich will eine Wildnis aus ihnen machen, dass die Tiere des Feldes sie fressen sollen. So will ich heimsuchen an ihr die Tage der Baale, an denen sie Räucheropfer darbringt und sich mit Stirnreifen und Halsbändern schmückt und ihren Liebhaber nachläuft, mich aber vergisst, spricht der Herr. Dann sagt der Prophet weiter, niemand wird sie vor dem drohenden Unheil retten können. Weder Baal, der Gott der Kanaaniter, noch die Priester, weder Schlachtopfer noch Bündnisse mit mächtigen Nachbarstaaten, weder Festungen noch oberflächliche Reue, nicht einmal ihre Könige. Genau genommen ist Hosea von allen Propheten derjenige, der den Königen und sogar der Monarchie als solcher am kritischsten gegenübersteht. Sicherlich ist das vor allem eine Auswirkung der besonderen politischen Verhältnisse dieser schrecklichen Jahre, in denen ein König nach dem anderen durch Streitigkeiten, Intrigen und Morde an die Macht kam. Wörtlich heißt es in Hosea 7, 3 folgende: Sie erfreuen den König mit ihrer Bosheit und Obere mit ihren Lügen. Sie sind allesamt Ehebrecher, glühend wie ein Backofen, den der Bäcker heizt, wenn er den Teig ausgeknetet hat und ihn durchsäuern und aufgehen lässt. Heute ist unseres Königs Fest. Da werden die Oberen toll vom Wein und er zieht die Spötter zu sich. Denn ihr Herz ist in heißer Glut wie ein Backofen, wenn sie Böses ersinnen. Ihr Grimm schläft die ganze Nacht, aber am Morgen brennt er lichterloh. Allesamt sind sie erhitzt wie ein Backofen, da sie ihre Richter fressen. Ja, alle ihre Könige fallen und es ist keiner unter ihnen, der mich anruft. Wir sollten uns vergegenwärtigen, dass Hosea im Nordreich predigte, wo die Herrscher nicht der davidischen Dynastie entstammten und niemals solche Verheißungen empfangen hatten wie David. Aber jenseits dieser Erwägung nimmt Hosea die alte antimonarchistische Tradition wieder auf, die sicherlich im Norden dauerhafter ist und die in der Monarchie einen Versuch sieht, das Vertrauen auf den Pilgergott durch eine abgesicherte menschliche Existenzform zu ersetzen. Deshalb können in Hoseas Sicht die Könige das Volk nicht retten. Sie werden in der großen Katastrophe, die der Nation bevorsteht, selbst umkommen. Der Prophet rechnet sie fast immer zur Kategorie der Götzenbilder und des Kults fremder Götter, da der Herr sie nicht kennt. Sie setzen Könige ein, aber gegen meinen Willen. Sie wählen Fürsten, doch ich erkenne sie nicht an. Sie machen sich Götzen aus ihrem Silber und Gold. Hosea 8,4 und 10, 1 bis 4. Ein anderer Abschnitt geht sogar noch weiter und beschwört den antimonarchistischen Bericht von der Salbung Sauls herauf aus 1. Samuel 8. Gott gibt zu, dass er am Ende gezwungen war, die Forderung des Volkes nach einem König zuzustimmen, aber lediglich, um ihnen die Dummheit ihres Wunsches zu zeigen. So heißt es in Hosea 13: Wo ist denn dein König, der dich retten könnte, dich und alle deine Städte? Wo sind deine Regenten, von denen du sagtest, gib mir einen König und Fürsten? In meinem Zorn gab ich dir einen König, in meinem Groll nahm ich ihn weg. In der Folge von Amos stellt Hosea der jetzigen Untreue des Volkes die wunderbare Zeit des Auszugs aus Ägypten gegenüber. Damals ging es wie bei einer Hochzeitsreise zu, als die jung Vermählte bereitwillig ihrem Gatten folgte, Hosea 2,17. Es war in der Kindheit des Volkes, als der Herr Ephraim gehen lehrte und ihn auf seine Arme nahm. Israel war wörtlich wie Trauben in der Wüste, wie die erste Frucht am jungen Feigenbaum, Hosea 9,10, und ein Prophet behütete es. Die Tatsache, dass die Wüstenzeit ein so starkes Erlebnis darstellt, ist jedoch vornehmlich Gott selber zuzuschreiben und nicht so sehr dem Volk, denn in seiner Geschichte gibt es wenig Anlässe, deren er sich rühmen könnte, so heißt es in Hosea 13,6. Als sie ihre Weide hatten, wurden sie satt. Und als sie satt waren, wurde ihr Herz überheblich, darum vergaßen sie mich. Hier geht Hosea einen Schritt weiter als sein Vorgänger Amos. Für ihn ist die Wüste nicht nur vergangene Geschichte, auf die eine Zeit des Ungehorsams folgt, sondern sie liefert auch den Schlüssel, um angesichts des nahe bevorstehenden Unheils neue Hoffnung zu entdecken. Dass Israel nackt ausgezogen werden soll, ist paradoxerweise seine einzige Chance der Rettung. Dann wird es genau in der gleichen Situation sein wie damals, als Gott es erwählte und zum ersten Mal rettete. Das erklärt vielleicht, warum der Prophet so an den Bildern des Exodus hängt, während er die neue Prüfung beschreibt, die die Nation bald durchmachen wird. Ich mache sie der Wüste gleich, heißt es in Hosea 2,5. Sie müssen zurück nach Ägypten, heißt es in Hosea 8, 9 und 11. Ich lasse dich wieder in Zelten wohnen, heißt es in Hosea 12, 10. Auf diese Weise wird die Katastrophe als eine notwendige Läuterung dargestellt, die zu einem Neuanfang führen und noch einmal die Liebesbeziehung möglich machen wird, die durch die Untreue des Volkes unterbrochen wurde. Wieder bringt das Bild der Ehe mit einer treulosen Frau am besten die Verwandlung des Zorns in leidenschaftliche Liebe zum Ausdruck. Am Ende wird Gottes eigene Treue das widerspenstige Herz seiner Partnerin umwandeln. Darum will ich selbst sie verlocken. Ich will sie in die Wüste hinausführen und um sie werben. Dann gebe ich ihr dort ihre Weinberge wieder, das Achortal mache ich für sie zum Tor der Hoffnung. Sie wird mir dorthin bereitwillig folgen, wie in den Tagen ihrer Jugend, wie damals, als sie aus Ägypten heraufzog. Ich schließe für Israel an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels und mit allem, was auf dem Erdboden kriecht. Ich zerbreche Bogen und Schwert, es gibt keinen Krieg mehr im Land, Ich lasse sie Ruhe und Sicherheit finden. Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue. Dann wirst du den Herrn erkennen. So heißt es in Hosea 2, 16 bis 22. Das waren die Worte von Frère John zu Amos und Hosea. Und ich möchte als Pfarrer und als Theologe dazu eine Anmerkung machen, eine ganz kurze nur. Ich habe in meinem Studium viele Kommentare gelesen zu den Propheten und viel gelernt über die Propheten Amos und Hosea. Altes Testament war mein Schwerpunkt. Aber das, was Frère John hier geschrieben hat, mit dieser Klarheit und auch dieser Emotion, das findet sich in keinem, in keinem anderen wissenschaftlichen Kommentar zu diesen beiden Propheten. Und trotzdem ist gerade das, was Frère John hier beschrieben hat, wissenschaftlich fundiert. Aber Wissenschaft reicht eben nicht aus, um zu verstehen, was die Propheten Amos und Hosea in diesem Fall wirklich gesagt haben. Denn da geht es um was? Ja, es geht um alles. Es geht um die Liebe zu Gott und seiner Liebe zu uns. Soweit meine kleine Anmerkung dazu. In der nächsten Episode geht es um eine Frage. Männer der Versöhnung? Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.